Sonntag habe ich über Gott als Vater gesprochen und wir haben davon gehört, dass sich jede irdische Vaterschaft von dieser Vaterschaft Gottes ableitet und Gottes Vaterschaft vollkommen ist, im Gegensatz zu unserer irdischen Vaterschaft. Ich habe auch darüber gesprochen, wie man zu Gottes Kind wird, durch die Wiedergeburt, die uns von Gott geschenkt wird und durch die, nach der er uns dann im Prinzip Jesus in uns durch den Heiligen Geist wohnen lässt. Das macht uns zu Gottes Kindern. Heute soll es darum gehen, was es für uns bedeutet, dass wir Kind Gottes sind. Und natürlich lässt sich da sehr viel dazu sagen. Also da könnte ich im Prinzip die ganze Bergpredigt dann aufzählen, was es alles für praktische Konsequenzen hat, wenn wir Gottes Kind sind. Aber ich möchte nochmal ein bisschen mehr zum Grundsätzlichen gehen, was es eigentlich bedeutet. Was haben wir davon? Wo führt es uns hin? Ich habe schon erwähnt, dass Gott seine Kinder erzieht in der letzten Predigt. Und das stellt sich die Frage, wohin erzieht er uns denn? Was ist seine Absicht? Geht es nur darum, dass wir halt vom ewigen Tod rettet sind und irgendwie das ewige Leben kriegen und das ist schon? Oder um was geht's eigentlich? Als unsere Kinder heranwuchsen, wollte ich einen Fehler, den meine Eltern und meine Lehrer gemacht haben, nicht machen. Die haben mir nämlich gesagt, was ich alles nicht kann. Und die haben mir gesagt, also bei dir wird es wahrscheinlich über die Hauptschule nicht hinausreichen. Also ja, das war's dann. Und in meinem Herzen, ich hatte eine Sehnsucht nach mehr, aber die wollten mich davor schützen, enttäuscht zu werden. Und natürlich auch auf dem Dorf, sie wollten sich die Schande ersparen und die Reputation sichern. Er hat ja einen guten Ratschlag gegeben. Mit der Konsequenz, dass ich im Prinzip für den Rest meines Lebens oder einen guten Teil meines Lebens damit gekämpft habe, gegen dieses Ressentiment, was mir gegenüber geäußert worden ist. Nun, was war die Folge? Bei meiner Kindererziehung habe ich es genauso gemacht. Ich habe es zumindest versucht, meinen Kindern zu signalisieren, dass sie all das, wonach sie sich ausstrecken, auch erreichen können. So, das hat aber, und das habe ich versucht zu kommunizieren, aber es kam nicht unbedingt nur so an. Es kam auch an, dass ich irgendwie nie zufriedenzustellen war. Weil ich versucht habe, hey, nach oben hin ist keine Grenze, wenn du dich nach dieser Grenze ausstreckst. Aber das kam dann teilweise an. Ein weiterer Punkt unserer Erziehung oder meiner Erziehung war, dass ich meine Kinder versucht habe, zu Selbstständigkeit zu führen, dass sie so schnell und so früh wie möglich selbstständig, eigenverantwortlich, reif und unabhängig leben lernen sollten. Und nachdem unsere Kinder dann aus dem Haus waren, hat das bei dem einen oder anderen Kind, je nachdem, möglicherweise zum Anschein führen können oder geführt, dass mich das Wohlergehen des Kindes jetzt nicht mehr interessiert, weil es steht ja auf eigenen Füßen und es ist jetzt gegangen. Was illustriert, dass wir trotz aller guter Absichten, vielleicht wohlgemeint die besten Absichten, eben letztendlich doch irgendwie eben so unvollkommen sind, wie ich es schon mal angesprochen habe in der letzten Predigt, dass wir es einfach nicht schaffen, es gut, so gut zu machen, wie wir es gut meinen. Wir kommen nicht immer mit unseren Absichten durch. Wir schaffen es nicht immer, unsere Absicht mit unseren Kindern zu verwirklichen. Manchmal geht es gründlich daneben. Aber Gott mit seinen Absichten, die er mit uns hat, er kommt auf alle Fälle mit uns zum Ziel. Das ist eins, was sicher ist. Das, was Gott sich vorgenommen hat mit uns, das realisiert er auch. Nun ist die Frage, was ist eigentlich sein Ziel? Was ist das ultimative Ziel von Gott mit dir und mir? Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat oder gezeigt hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also wir sind es, wir sind Kinder Gottes. Und deshalb kommt die Welt nicht mehr so richtig zurecht mit uns. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir irgendwie wie ein Fremdkörper in dieser Welt. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Du bist ein Kind Gottes, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was du eigentlich sein sollst, was auf dich wartet, wer du eigentlich bist. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also Johannes spricht davon, dass wir einerseits Kinder Gottes sind, aber es gibt, was die Zukunft angeht, noch eine große Unbekannte. Wir wissen noch nicht wirklich, wer wir sind, was unsere Existenz in der Zukunft wirklich alles umfasst, was unsere Natur alles umfasst, was unser Wesen alles umfasst, das wissen wir nicht. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir als Kinder Gottes in der Zukunft sein werden. Da gibt es noch etwas, was wir nicht wissen. Das Einzige, was wir jetzt schon wissen, ist, dass wir ihm gleich sein werden. Und dieser ihm, wer ist es? Nicht irgendjemand, sondern es ist Jesus Christus. Wir werden ihm gleich sein. Aber selbst da versagt unsere Vorstellungsvermögen und auch versagen unsere Möglichkeiten zu sagen, ja, wie weit reicht das denn? Gott will, dass wir ihm gleich sein sollen. Über diesen Gedanken schreibt Paulus auch im Brief an die Römer in Kapitel 8 und über diesen Text werde ich etwas mehr sagen, weil da ein bisschen mehr drinsteckt. Und wir lesen diesen Text. Und wer kann, möge aufstehen, wir lesen es zusammen. Ist ein langer Text, aber so haben wir etwas Interaktion auch miteinander und mit dem Text. Römer 8, 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für den Heiligen Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der gerechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Super gemacht. Ich habe 3 Punkte. Kinder Gottes / Söhne Gottes. Unser Ziel als Gotteskind hier leben. Kinder Gottes / Söhne Gottes. Unser Text spricht in unterschiedlicher Form von uns Gläubigen. Er beginnt damit, dass Paulus sagt, dass diejenigen, die der Geist Gottes leitet, auch Gottes Kinder sind. Das heißt, dazu muss der Geist Gottes erst in uns wohnen. Und wir müssen erst dazu verwandelt worden sein, damit der Geist Gottes in uns wohnen kann. Er kann nicht in einem unerlösten Menschen Wohnung nehmen. Er muss in einem erlösten Menschen Wohnung nehmen können. Und das ist die Voraussetzung. Und das merkt man bei Menschen, die von neuem geboren sind, wo der Geist Gottes in ihnen wohnt. Das merken Menschen, die das haben, bei anderen. Und manchmal merken es auch Menschen, die es nicht haben, bei anderen Menschen. Der Geist Gottes, der uns als Kinder Gottes leitet, ist nicht zur Knechtschaft gegeben, sodass wir nicht anders können, als einfach nur dem Geist Gottes zu gehorchen. Wir willenlose Zombies sind. Nein, der Geist Gottes ist im Gegenteil uns gegeben, dass er uns anleitet, dass er unser Lehrer ist, der uns helfen will. Wer von euch kennt den Film King Ralph? Es gibt tatsächlich 3 Personen, die diesen Film kennen. Also, da in diesem Film, da versucht der erste königliche Privatsekretär Sir Cedric Willingham alles, um aus dem nach einem Unfall einzig verbliebenen, überlebenden Nachkommen des britischen Königshauses, der nicht in England aufgewachsen ist, sondern Amerikaner ist, aus diesem Spross des britischen Königshauses versucht er nun einen König zu machen. Sir Cedric erklärt ihm alles, was sich ein König, wie sich ein König benimmt, zeigt ihm, was ein König tut, führt ihn in die Hofetikette ein. Der Mann hat natürlich überhaupt keine Ahnung, worauf er sich einlässt, und es wird ein Riesenbohai. Aber schlussendlich wird er zum König. Wie die Geschichte weitergeht, will ich nicht spoilern. Für alle die, die sagen, ach, vielleicht wäre das ein lustiger Film für die Weihnachtsfeiertage. Also sehr spaßig mit dem Goodman, das ist für Klamauk garantiert. Der Heilige Geist hat eine ähnliche Funktion in unserem Leben wie Sir Cedric. Ja, Sir Cedric muss dem zukünftigen König erklären, wie man sich als zukünftiger König benimmt, was dazu gehört, was der Status ist, auf was man zugreifen kann, welche Verantwortung man natürlich auch hat, wie man sich anständig benimmt als zukünftiger König. Der Unterschied zum Film ist der: Wir sind im Bild gesprochen, ja, wir sind im Bild gesprochen immer noch in Amerika, ja. Wir sind noch in Amerika. Wir haben kein Schloss oder Schlösser. Wir haben keine Dienerschaft. Wir haben keinen Rolls-Royce mit Chauffeur oder Kutsche mit Pferden und Chauffeur und Kutscher. Wir haben keine Palastwache, die uns schützt. All das haben wir nicht. Wir leben immer noch in Amerika, und das, was wir eigentlich sein werden, ist eben noch nicht offenbar. Es ist noch nicht so sichtbar, auch in unserem eigenen Leben noch nicht so sichtbar und greifbar, dass wir täglich irgendwie in dem Bewusstsein aufwachen: Ich bin Königskind, ich bin Gotteskind. Nein, der Heilige Geist ist uns dazu gegeben, uns täglich, vielleicht sogar stündlich daran zu erinnern: Hey, du bist Gottes Kind. Denk dran, du bist Gottes Kind. Es ist nicht nur so, dass er uns sagt: Du bist Gottes Kind, hey. Sondern es ist ein Stück weit eine zweifache Aufgabe. Einerseits uns daran zu erinnern, nicht zu vergessen, dass wir Gottes Kind sind, und uns nicht unter Wert zu verkaufen. Es ist auf die andere Seite, dass er uns sagt: Hey, du bist Gotteskind. Leb entsprechend eines Gotteskindes. Nimm die Berufung als Kind Gottes in Anspruch und leb sie aus. Du hast einen Auftrag als Kind Gottes. Leb ihn aus. Du hast Rechte als Kind Gottes. Nimm sie in Anspruch. Du hast eine Verantwortung als Kind Gottes. Lebe darin. Vergiss es nicht. Und das tut der Heilige Geist. Deshalb nennt Paulus diesen Geist in unserem Text den Geist der Sohnschaft, der genau das tun soll. Und durch diesen Geist können wir letztendlich auch zu Gott Vater sagen. Wäre dieser Geist nicht, wir würden uns verhalten wie der verlorene Sohn, der nach Hause kommt und sagt: Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Das geht überhaupt nicht. Von wo ich herkomme und ich soll jetzt dein Sohn sein, das geht nicht. Der Geist Gottes hilft uns, das zu tun, uns zu überwinden, in dieses Gotteskind-Bewusstsein hineinzukommen. King Ralph war scheinbar letzter Nachkomme der Königsfamilie. Und auch wenn er unehelich war, und das war er doch genetisch ein Nachkomme der königlichen Linie und war daher erbberechtigt. Wir sind von Gott gezeugt und wir sind ebenso erbberechtigt. Unser Text sagt, wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Es hebt uns auf eine Stufe, die einfach unser Vorstellungsvermögen effektiv übersteigt. Wo Johannes völlig recht hat. Wir haben eigentlich keinen blassen Schimmer, auf was wir zusteuern. Worin besteht das Erbe, das auf uns wartet? Es besteht aus dem ewigen Leben. Das ist Teil des Erbes. Und jeder der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens werden. Das ist Teil unseres Erbes, das ewige Leben. Das ist das, was von Anfang an verkündigt worden ist, was Abraham verkündigt worden ist. Das zweite ist, wir sind Erben des Reiches Gottes. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Die Gerechten im Umkehrschluss, die von Gott gerecht gemachten, die werden das Reich Gottes erben. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Das ist eine weitere Bedingung. Wir erben nicht hier. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Wir treten unser Erbe nicht hier an, nicht in dieser Welt. Wenn man sich mit dem Erbe noch mehr befasst, stellt man fest, dass wir auch Erben der Verheißungen Abrahams genannt werden. Und da heißt es in Galater 3,29, den habe ich nicht, sorry, da heißt es, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft nach Verheißung Erben. Ja, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung dann eben auch Erben Abrahams. Und bei Abraham ging es um Erde, um Land, was wir erben sollen. Und da stellt sich wiederum die Frage, wo ist es? Und der Hebräerbrief sagt uns, dass Abraham nach einer Stadt Ausschau hielt, die nicht mit Händen gemacht war, sondern die von übernatürlicher Herkunft war. Dass er deshalb im Prinzip immer noch ein Fremdling war in dem Land, das ihm verheißen worden ist. Und an anderer Stelle heißt das, wenn das Volk Israel schon im Land Kanaan zur Ruhe gebracht worden wäre, dann würde es nicht heißen, es ist noch eine Ruhe dem Volk Gottes vorhanden. Schon das Alte Testament spricht davon, dass es etwas gibt, was über das Sichtbare, über das Irdische hinausgeht, dieses Erbe. King Ralph muss über den Teich. Er muss von der neuen Welt in die alte Welt zurück, um sein Königtum anzutreten. Ja, die neue Welt ist für die Engländer Amerika und die alte Welt ist Europa. Wir sind im Bild gesprochen in der alten Welt. Und wir müssen über den Teich in unsere neue Welt. Wir werden unser Erbe hier nur als Verheißung haben, aber nicht als Realität. Das ewige Leben hat für uns schon begonnen, dadurch, dass wir aus ewigem, unvergänglichem Samen gezeugt worden sind. Das ist wahr. Aber das Eigentliche wartet jenseits des Ozeans, jenseits des großen Teiches. Auf uns. Sowohl die Welt wie auch wir warten noch auf etwas ganz Gewaltiges. Wir warten auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Nun stellt sich die Frage, wer sind die Söhne Gottes, die offenbar werden sollen? Sind es irgendwelche obskuren himmlischen Wesen? Das sind wir. Wir sollen offenbar werden, wie wir es in Johannes Brief gelesen haben. Aber es ist noch nicht offenbar. Hier noch nicht. Es wird auch hier nicht offenbar. Wir werden hier auf dieser Erde nicht unsterblich. Johannes sagt es im ersten Johannesbrief, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Und es wird auch nicht offenbar werden, bevor Jesus wiederkommt. Erst dann werden die Verstorbenen auferstehen in einem neuen Leib. Und erst dann werden die Lebenden verwandelt werden in einen neuen Leib hinein. Ihr alter Leib wird ihnen entfallen und den werden sie abstreichen und Gott wird sie ausstatten mit einem neuen Kleid. Und es wird auch geschehen in einem Bruchteil von einer Milliardsten Sekunde. Es wird sein, als ob es von jetzt auf nachher, so schnell können wir gar nicht denken, wird es passieren. Das ist die Sohnschaft, von der Römer 8, 23 spricht. Es ist die Erlösung des Leibes. Das heißt, das Ablegen des verweslichen Leibes und das Anziehen des Unverweslichen. Das ist die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes und das Hineinkommen in die Fülle dessen, was Gott für uns vorbereitet hat. Das ist Gottes Ziel mit uns. Kommen wir zum zweiten Punkt. Römer 8, 20, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen. Das ist unser Ziel, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Wer nun aufmerksam zugehört hat beim Lesen des Textes und bei dem, was ich bisher gesagt habe, der wird feststellen, irgendwie fehlt da was. Irgendwie in dem Bild, da fehlt was. Und es fällt heute den Leuten früher auf, als vielleicht früher. Was fehlt in dem Bild? Genau. Was ist mit den Frauen? In Matthäus 22 wird Jesus ja gefragt, da ging es um die Auferstehung, die Sadduzäer bezweifeln. Wie ist es eigentlich? Da war doch ein Mann, der hatte eine Frau, war verheiratet und Mann starb kinderlos. Nächster Bruder hat sie geheiratet, bis alle sieben sie geheiratet hatten, alle sind kinderlos gestorben. Wessen Frau ist sie am Ende im Himmel? Das ist genau diese Frage. Wessen Frau ist sie im Himmel? Und Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Die Sadduzäer meinten, dass das Leben, also wenn das Leben nach dem Tod weitergeht, dann geht es einfach so weiter wie bisher. Ja, dann sind wir Männer und Frauen und wir freuen uns als Männer, unsere Frauen wiederzusehen im Himmel und die Frauen freuen sich, die Männer wiederzusehen und die Eltern freuen sich, die Kinder und Enkelkinder zu sehen und man ist wieder so im Familienverband zusammen und alles ist glücklich und zufrieden, nur halt in einer viel schöneren Welt mit keinen Schmerzen, kein Geschrei, kein Leid, keiner Sünde und all dem ganzen Negativen, aber es ist im Prinzip einfach die Fortführung des Lebens hier. Zumindest war das die Vorstellung von den Ägyptern. Deshalb haben die ihre riesigen Grabmäler gebaut und mit allem Plunder versehen, den man im Afterlife dann im Prinzip gebrauchen konnte oder zur Ausstattung haben musste. Und Jesus sagt, ihr irrt. Ihr irrt. Und dann sagt er, denn in der Aufstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Jesus deutet hier an, dass der Auferstehungsleib ein anderer sein wird, der nicht mehr der geschlechtlichen Gemeinschaft und der Vermehrung dienen wird. Das deutet er in Lukas 22, 36 an, wo er sagt, sie werden nicht mehr sterben. Also Nachkommenschaft wird es nicht mehr nötig haben. Die Menschheit wird sich nicht mehr vermehren müssen, weil die Vollzahl der Kinder Gottes wird im Himmel sein und das war's. Er deutet an, dass wir eine andere Qualität von Leib und Leben haben werden. Es wird nicht mehr so sein, dass Mann und Frau zur gegenseitigen Ergänzung da sein werden. Warum? Jeder von uns, wir alle werden vollkommen sein. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das heißt, wir werden keinen Mangel in uns selber mehr haben. Es wird uns an nichts an uns selber fehlen. Wir werden Jesus gleich sein, ob Männer, ob Frauen. Wenn wir bei Jesus sind, mit ihm zusammen sind, dann werden die Fragen, ob wir zum richtigen Geschlecht uns hingezogen fühlen oder ob wir im richtigen Körper sind, werden keine Rolle mehr spielen, denn wir werden mit unserem Körper in vollem Einklang sein, voll harmonisch und weil uns nichts mehr fehlen wird. Wir werden voll integrierte Persönlichkeiten sein, eins mit unserem Leib. So wie Gott eins ist mit sich selber, voll integriert, kein Riss durch ihn geht und kein Makel in ihm ist, so wird auch bei uns es sein. Wir werden vollkommen gemacht sein von Gott. Wir werden vollkommen in das Bild Jesu verwandelt sein. Wir werden vollkommene Söhne Gottes sein, in vollkommenen, erlösten, neuen Körper. Und unsere Existenz wird nicht dazu dienen, unsere Unvollkommenheit zu bedecken, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Es wird unsere Existenz dazu dienen, Gott zur Ehre und zur Freude zu leben, mit ihm in harmonischer Gemeinschaft zu leben und uns aneinander zu freuen in dieser Vollkommenheit, in dieser in der Gegenwart Gottes. Ich weiß, das wird uns alle ein bisschen herausfordern, dieser Gedanke. Aber das ist das, was ich aus Gottes Wort so verstehe. Es ist gerade in unserer Zeit eine hoffnungsvolle Botschaft, wo so viel Konfusion ist über: Wer sind wir eigentlich? Und wie sind wir eigentlich richtig? Wir. Wir werden in Jesus vollkommen gemacht werden. Und es wird am Ende nur noch Freude sein. Kommen wir zum dritten Punkt, letzten Punkt. Als Gottes Kinder hier leben. Wir haben schon davon gehört, dass unser Gott, der Heilige Geist, dass uns Gott, der Heilige Geist, beständig sagt, wer wir sind und dass wir Gottes Kinder sind. Aber das ist nicht alles. Unser Text sagt uns auch, dass er uns, wenn wir beten, dass er uns dann vertritt. Dass er an unserer Stelle betet. Denn oft wissen wir nicht, was wir beten sollen. Ja, wir wissen doch oft nicht, was wirklich das Richtige ist. Ja, wenn ich für meinetwegen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was durchaus ja vorkommen kann in der Gemeinde, da betet man für zwei Menschen, dass sie zusammenkommen und ein Paar sind und ihr Leben miteinander leben können. Und man betet das mit aufrichtigem Herzen und mit ehrlichem Anliegen. Aber was wissen wir denn schon, ob das dann auch gut geht? Ob das dann auch wirklich das ist, was Gottes Wille ist. Und das ist jetzt ein sehr positives Beispiel. Ja, also das wünscht man ja eigentlich Menschen, dass sie nicht allein durchs Leben gehen müssen. Selbst Jesus war in einer Situation, in der er sagen musste, ich weiß eigentlich gar nicht, was richtig ist. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja, er hatte seine Sehnsucht, Aber schlussendlich muss er sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann sollten wir uns mit dem Heiligen Geist eins machen und mit ihm zusammen beten. Dann sollten wir in unserer Gebetssprache beten, sodass er durch uns das, was gottgemäß ist, durch uns beten kann. Und ich denke, dass das mit diesem unaussprechlichen Seufzen gemeint sein kann. Denn manchmal fehlen uns die Worte für das, was wir sagen oder beten wollen. Wir können es noch nicht mal richtig formulieren. Oder es fehlt uns die richtige Richtung, in der wir beten sollen. Ist das richtig? Ist das richtig? Gelegentlich werde ich von Christen, selbst von Christen gefragt, ja, sollen denn alle Christen in Sprachen beten? Und dann sage ich, nein, nicht alle Christen sollen in Sprachen beten. Aber ich wünschte, alle Christen würden in Sprachen beten. Es ist nicht notwendig, um Christ zu sein, dass man in Sprachen betet. Ja, ich will niemandem, der nicht in Sprachen betet, sein Christsein absprechen. Aber wenn ich die Bibel, das Wort Gottes, richtig verstehe, dann ist das Sprachengebet etwas, was uns Gott gegeben hat, um mit ihm direkt zu kommunizieren. Auf einer Ebene zu kommunizieren, die er für uns geschaffen hat, wenn uns die Worte fehlen, wenn uns die Kraft fehlt, noch irgendeinen sinnvollen Satz, den wir noch irgendwie mit unserem Geist noch verantworten können, noch zu sagen, wenn wir in solcher Not sind und solcher Bedrängnis sind, dass wir noch nicht einmal mehr einen klaren Gedanken fassen können, wenn wir meinetwegen gefoltert werden und drangsaliert werden und nur noch zu Gott schreien können und am Ende das Sprachengebet bleibt in uns drin, um zu Gott zu rufen. Es ist die Gabe des Vaters für uns, um mit ihm von Herz zu Herz zu kommunizieren. Und deshalb wünsche ich mir, dass jeder Christ in Sprachen betet, sich danach ausstreckt, wenn er es nicht kann, es zu tun. Nicht, weil es da den Menschen zu etwas Besserem macht, zu einem besseren Christen, er sich heraushebt. Nee, Paulus sagt, dass wir uns mit dem Sprachengebet selber auferbauen können. Ansonsten brauchen wir die anderen, um uns aufzuerbauen. Erbaut einander. Aber da heißt es, der kann sogar sich selber auferbauen in der größten, in der drängendsten Not, wenn alle Stricke reißen und wir niemanden um uns herum haben. Nun ist es aber so, wie schon gesagt, wir sind noch in Amerika. Wir sind noch nicht im Himmel. Und wir sind da dieser Amerika oder dieser alten Welt ausgesetzt. Wir sind Königskinder. Wir sind vielleicht sogar, weil wir Königskinder, auch ähnlich wie so superreiche Kinder oder eben Adlige. In Holland geht es darum, dass irgendeine Prinzessin oder Gefahr läuft, gekidnappt zu werden. Sind die Drohungen schon in den Medien? Und da stellt man sich dann die Frage, ja, aber wer stellt denn unsere Sicherheit hier in unserem alten Land sicher? Wer guckt nach uns? Wie können wir in diesem alten Kontinent, in dieser alten Welt sicher sein? Wer wird für unsere Sicherheit garantieren? Gott garantiert für unsere Sicherheit. Er sagt uns, wenn ich für euch bin, wer kann dann ernsthaft gegen euch sein? Ich habe meinen Sohn für euch gegeben, um diese neue Existenz als Gotteskind euch zu geben, zu schenken. Dann werde ich doch auch alles tun, um euch ans Ziel zu bringen, dass euch niemand eure neue Existenz rauben kann. Es wird nichts geben, was euch in eurer Gotteskindschaft ernsthaft schaden kann. Keine Macht auf dieser Welt wird dazu in der Lage sein. Nichts und niemand ist in der Lage, euch von meiner Liebe zu trennen. Egal, was ihr auf Erden erleben werdet, und das wird nicht immer angenehm sein. Es wird euch dennoch zum Guten mitwirken. Warum kann Gott das so sagen? Was ist die Grundlage dafür? Er sagt weiter, weil ich euch, bevor ich die Welt überhaupt gemacht habe, schon erwählt hatte. Ja, das war vor Grundlegung der Welt schon ausgemacht, dass du erwählt bist. Ich habe dich vorherbestimmt, ich habe dich berufen, ich habe dann durch meinen Sohn dich gerecht gemacht und ich habe dir meine Herrlichkeit, meine Würde, meinen Adel verliehen. Du bist jetzt blaublütiger, als jedes blaue Blut auf dieser Erde sein kann. Gottes Blut fließt durch deine Adern. Und das kann euch nicht genommen werden. Euch kann euer Hab und Gut, eure Stellung in der Gesellschaft, euer guter Ruf, ja sogar euer Leben genommen werden. Aber das ist ja eh vergänglich. Das vergeht alles. Das, was ich euch gegeben habe, ist unvergänglich und das kann euch niemand nehmen. Eure Gotteskindschaft, euer Bürgerrecht im Himmel, euer Erbe und euer Lohn kann euch von niemandem genommen werden, außer durch mich. Und da sagt Gott, und das werde ich nicht tun. Dazu wäre allein ich in der Lage, denn diesseits des Todes ist dazu niemand in der Lage, und jenseits des Todes habe ich das Sagen und ich werde es nicht tun. Das bedeutet es, ein Kind Gottes hier auf Erden zu sein. Lasst euch von niemandem diese Würde, diesen Adel nehmen, egal in welchen Umständen ihr jetzt oder in Zukunft euch befinden möget. Amen. Lasst uns aufstehen, ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns etwas gegeben hast, was uns niemand rauben kann. Was uns nicht genommen werden kann, wenn alles, wenn uns die Haut abgezogen würde, nichts kann uns das nehmen, dass wir deine Kinder sind, dass wir deine Erben sind, dass wir das Bürgerrecht im Himmel haben und jederzeit dorthin gehen können, wenn uns hier das Leben genommen wird. Wir werden Bürger im Himmelreich sein. Jesus, danke dafür. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dass uns nichts scheiden kann von deiner Liebe, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Vater, ich danke dir, dass wir mit dieser Gewissheit in dieser Welt leben können, in der Hoffnung, dass etwas wahnsinnig Großes auf uns wartet. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns dabei hilfst, in dieses hineinzuwachsen. Dass du uns dabei hilfst, dir würdig, Vater, in diesem Leben schon zu leben. Dem Adel, den du uns verliehen hast, der Würde und Herrlichkeit, die du uns jetzt schon gegeben hast, entsprechend hier zu leben. Dich, so gut es geht, zu repräsentieren als Kinder des Vaters, des himmlischen Vaters. Hilf du uns. Hilf uns auch in diesen kommenden Tagen, wenn es auf Weihnachten zugeht, wenn wir deinen Geburtstag, Jesus, feiern. Hilf uns, dass wir, wenn wir zusammen sind mit Geschwistern und Familie und Freunden, dass wir dich repräsentieren, so gut es geht. Besonders bei denen, die dich noch nicht so kennen. Aber auch untereinander. Du siehst, wie wir es oft manchmal auch nicht so einfach haben, weil wir verschieden sind und noch nicht ganz vollkommen sind. Wirklich miteinander immer so friedfertig und friedvoll zu leben. Ich bitte dich darum, hilf du uns, uns von dir, Heiliger Geist, erinnern zu lassen, hey, du bist Kind Gottes. Leb in dem. Rede als Kind Gottes. Denke als Kind Gottes. Empfinde als Kind Gottes. Lass dich leiten als Kind Gottes. Danke, dass du, Heiliger Geist, da bist und nicht aufhören wirst, uns zu helfen. Amen.